Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Das Heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise der Süden des Libanon, das ist heute unser Thema mit Diakon Michael Wielert aus Ravensburg. Michael Wielert nimmt uns mit auf eine geistige Wallfahrt ins Heilige Land, das auch das fünfte Evangelium genannt wird. Seine erste Etappe bei uns war der See Genezareth, die zweite Station Jerusalem und heute geht es um den Süden des Libanon. Wenn Sie sich jetzt fragen, was der Libanon mit dem Heiligen Land zu tun hat, das werden Sie nachher von unserem Referenten, Diakon Michael Wielert, erfahren. Grüß Gott, Michael.
Ein herzliches Grüß Gott, Marion, ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Dann fangen wir doch damit mal gleich an. Was hat der Libanon mit dem Heiligen Land zu tun? Normal denkt man ja an Bethlehem, Jerusalem. Ja, warum der Libanon?
Der Libanon gehört da dazu, vor allem der Süden. Also zur damaligen Zeit, ich werde das gleich noch genauer erläutern, war die Aufteilung des Landes in Regionen. Und da hat der Süden des Libanon dazugehört. Also der Süden des Libanon bestand aus Galiläa und Phönizien. Und Jesus hat dieses Land betreten. Und eben ja durch die heutige politische Situation ist es nicht möglich, dass man Reisen in beide Länder zur gleichen Zeit macht. Man muss sich entscheiden, entweder geht man Israel, Palästina oder man geht in den Libanon. Und deshalb sind Reisen in den Libanon natürlich auch sehr selten. Aktuell ist das eine sehr schwierige Situation dort. Wir haben darauf ja auch bei Radio Horeb schon aufmerksam gemacht. Und die Reisen nach Israel sind einfach die Reisen, wo man mehr erleben kann, wo man mehr unterwegs sein kann auf den Spuren von Jesu. Und so fehlt einem der Blick auf die Orte, die wir heute besuchen. Und deshalb machen wir diese Sendung. Deshalb gehen wir heute gemeinsam auf Reisen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Marion Kuhl und mit mir.
Sehr gut. Michael Wielert war schon in beiden Ländern, kennt sich eigentlich gut aus. Der Libanon bei zwei Reisen warst du vor Ort. Letztes Jahr war der Libanon beim Mariathon, der Spendenaktion für den Aufbau von Radio Maria Station bei Radio Horeb, eins der Länder, die wir unterstützt haben. Warum ist Radio Maria für den Libanon so wichtig?
Der Libanon ist ein wichtiges Land im Nahen Osten. 50% der Bevölkerung sind Christen, 50% sind Muslime. Es ist ein Land, ja, das eine ganz besondere Situation oder ein ganz besonderes Land hat. Also das hat mich auch bewegt, dorthin zu reisen. Und wir sind herausgefordert, die Christen, die dort sind, zu unterstützen, für sie zu beten, aber ihnen auch die Möglichkeit zu geben, in diesem Land, das eben vielen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, in diesem Land zu bleiben und da zu leben. Also ein Land, das geprägt ist von der christlichen Kultur. Die maronitische Kirche ist die Hauptkirche dieses Landes, die uniert ist mit der römisch-katholischen Kirche. Also, und von daher ist es jetzt wichtig, ein Zeichen zu setzen, da zu sein. Und eben mit Radio Maria können wir das machen, mit der Station, die dort entsteht, dass die Leute wirklich verbunden werden miteinander, dass sie im Glauben gestärkt werden, dass sie neue Hoffnung bekommen, in ihrem Land zu bleiben.
Beirut, Libanon, ist vor allem in die Medien gekommen mit der riesigen Explosion am Hafen und auch in letzter Zeit gab es immer mal wieder diese Bilder von zusammengestürzten Getreidetürmen oder wie sagt man Silos. Richtig, Silos, genau. Ja. Geht das Chaos da gerade weiter?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also im Moment empfinde ich es wie ein Stillstand. Es gibt viele Menschen, die dort Hoffnung haben. Ich bin selbst auch dorthin gefahren, habe mir die Stelle angeschaut, wo die vor über 2 Jahren, ist das jetzt knapp her, die große Explosion war, die drittgrößte Explosion, die es auf der Welt gegeben hat. Und die Silos, von denen steht noch ein Teil. Man hat noch gar keine Möglichkeit gefunden, wie man mit diesem Krater, mit diesem, ja, ich möchte sagen, mit dieser Wunde im Land umgeht. Also die Silos sind extrem groß, ein Teil steht noch. Man weiß gar nicht wirklich, was da drin ist. Man weiß nicht, wie man die jetzt beseitigen kann. Soll man sie beseitigen? eine so große Abrissbirne gibt es zum Beispiel nicht. Man kann da nicht mit Sprengung hin, weil dann gibt es noch eine Explosion. Also eine ganz schwierige Situation. Die Gebäude drumherum sind natürlich überall die Fenster zu Bruch gegangen bei dieser Explosion. Und bei vielen Gebäuden gibt es noch keine Fenster. Also auch 2 Jahre danach sieht man diese Wunde, die dadurch geschlagen wurde in diesem Land. Ich habe aber parallel dazu auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Hoffnung haben und dass die daran arbeiten. Also dass da sowohl politisch als auch kirchlich was passieren soll jetzt. Das ist die Hoffnung der Menschen.
Und dafür setzt sich ja auch Radio Maria ein, dass die Menschen Hoffnung behalten, wieder neu schöpfen können, im Glauben gestärkt werden. Du hast die Räumlichkeiten besucht von einem Radio Maria, die am Entstehen sind. Kannst du etwas darüber sagen?
Ja, das ist ein Gebäude, das ist sehr in der Nähe von der Explosion vom Hafen. Es ist etwas im Norden von Beirut. Es ist ein 5-stöckiges Gebäude. Im 3. Stock sind die Räume von Radio Maria. Sie sind jetzt so, dass sie eigentlich fertiggestellt sind. Man wartet gerade jetzt auf die Technik, dass die eingebaut werden kann. Und dann gehen wir dort auf Sendung. Also es ist alles in Vorbereitung. 1,5 Jahre nach dem Mariathon, wo wir dafür die Spenden gesammelt haben, ist alles auf einem guten Weg, so dass wir bald starten können, im Libanon auf Sendung zu gehen und dort das Programm zu machen.
Dann sind wir gespannt, wann das soweit sein wird. Du wirst uns auf dem Laufenden halten.
Mit Sicherheit.
Du bist 2-mal in den Libanon gereist, Michael. Was hat dich denn dahin gezogen?
Das waren jedes Mal private Reisen. Das erste Mal habe ich gedacht, ich will dieses Land besuchen. Man liest immer von der Zeder des Libanons. Ich bin ein naturverbundener Mensch, lebe gerne in den Bergen, gehe gerne wandern. Und das ist das Besondere in diesem Land. Es geht vom Mittelmeer bis hinauf über 4000 Meter innerhalb von wenigen Kilometern. Also das ist etwas Besonderes. Und dann hat mich natürlich eine Person fasziniert und die wollte ich besuchen. Das ist der heilige Charbel Maklouf. Den habe ich bei meiner ersten Reise natürlich besucht und jetzt auch bei meiner zweiten Reise. Das ist ein besonderer Pilgerort. Aber da können wir eine extra Sendung drüber machen.
Ich wollte gerade fragen, was ist das Besondere an dem Orden, Michael? Ganz kurz.
Ganz kurz, das ist der Heilige selbst. Einer, der in einer solchen Verbundenheit mit Gott gelebt hat und der... Wie soll man das sagen, der seine Wirkungskraft erst nach seinem Tod entwickelt hat. Also dort in der Kapelle, wo der Sarg steht, wo er ist, kommen Tag und Nacht Menschen zum Gebet zusammen. Also das ist für den Libanon ein Ort der Hoffnung. Und das ja über 100 Jahre nach seinem Tod ist das der Pilgerort schlechthin, wo man hingeht, wo Glauben gelebt, geteilt wird und wo man im Glauben gestärkt wird. Es passieren dort viele Wunder. Eines der größten Wunder, die man dort bekommt oder die eigentlich jeder mitbekommt, ist so eine Zufriedenheit mit seinem Leben. Das ist das eigentliche Wunder, das man dort erhält. Vielleicht gehe ich dort deshalb so gerne hin. Es macht einen wirklich zufrieden, dort zu sein. Vieles klärt sich.
Die Reliquien des heiligen Charbel Maklouf waren auch beim Mariathon in Balderschwang vor einem Jahr. Dieser große Heilige des Libanon, mit dem Libanon befassen wir uns jetzt in dieser Sendung. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, das heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise der Süden des Libanon. Wir sind gespannt auf deine Ausführungen.
Ja, gerne. Und wir starten gleich. Wenn wir vom Heiligen Land sprechen, dann sind die Gedanken meist bei den gewohnten Pilgerorten, die man heute in Israel und Palästina findet. Zur Zeit von Jesus war das Land in römische Provinzen aufgeteilt. Im Norden waren dies Phönizien, Galiläa und Gaulanitis. Gaulanitis lässt schon vom Namen her vermuten, dass dies das Gebiet der Golanhöhen auf der östlichen Seite des See Genezareth ist. Galiläa, das Land der Ungläubigen übrigens übersetzt, liegt zwischen Gaulanitis und Phönizien, das ans Mittelmeer grenzt. Galiläa mit dem Ort Kapharnaum war die Heimat von Jesus in den Jahren seines öffentlichen Wirkens. In der heutigen Sendung lade ich Sie auf eine Reise in Phönizien ein. Im Süden befindet sich Haifa und der Berg Karmel, das heute in Israel liegt. Mit Tyre, Kana und Sidon schauen wir auf drei biblische Orte, die im Süden des heutigen Libanons liegen. Phönizien, im ägyptischen Fenchu genannt, geht zurück auf Holz, Holzbearbeiter. Dies lässt sich gut mit den Zedern, mit den letzten Zedernwäldern im Libanon in Verbindung bringen. Die Zeder des Libanon kommt ja oft in der Bibel vor, im Alten Testament. Und es ist ungewöhnlich, im Nahen Osten gibt es sehr wenig Wald, sehr wenig Bäume. Und so war der Libanon ein wichtiges Land mit dem Holz der Zeder. In den heutigen letzten Waldstücken mit Zedern befinden sich Bäume mit einem Alter von 3.000 bis 5.000 Jahre. Erst vor kurzem habe ich eine private Reise in den Libanon unternommen. Hierbei wurde mir einmal mehr bewusst, welche Rolle die Region im Süden des Libanon im Leben von Jesus gespielt hat. Spricht man mit Christen im Libanon, dann hört man oft, dass die Eltern von Maria, also Anna und Joachim, aus dem Libanon gekommen sind. Und irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Nun gehört der Süden des Libanon nicht zu den üblichen Reisezielen einer Pilgerreise. Die politische Lage macht dies auch nicht möglich. Ein Grenzübertritt von Israel über den oder vom Libanon ist ausgeschlossen. So reisen wir heute in der Sendereihe Spiritualität in eine Region des Heiligen Landes, das den meisten noch unbekannt ist. Und zur Einstimmung hören wir jetzt ein Musikstück. Wir hören natürlich Musik aus der Region des Libanon, die geprägt ist von der maronitischen Kirche. Der Gesang, das mit Einschwingen in das Lob Gottes, ist dort etwas Besonderes. Und das hören wir jetzt, bevor wir uns dann auf die Reise begeben.
Das heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise, der Süden des Libanon, die Musik, die Sie gerade gehört haben, hier bei Radio Horeb, Radio Maria, stammt aus dem Libanon, arabische Klänge. Unser Referent ist heute mein Kollege Diakon Michael Wielert aus Ravensburg.
Und wir starten unsere Reise in Kana. Kana, ein kleines Dorf, nur 10 Kilometer von Tyre entfernt. Vielleicht kommt jetzt von Ihnen der Einwand, ja, aber als ich auf der Pilgerreise im Heiligen Land war, da besuchte ich Kana in der Nähe von Nazareth. Und das ist richtig. Ähnlich wie es zur Zeit Jesu mehrere Orte mit dem Namen Emmaus gab, so gab es auch mehrere Orte mit dem Namen Kana. Und so lässt sich nicht hundertprozentig festlegen, in welchem Kana Jesus sein erstes Wunder gewirkt hat. Auch im Libanon, im Dorf Kana, findet man frühe Zeugnisse über eine Verehrung des Ortes der Hochzeit zu Kana. Wie bei so vielen Orten erwähne ich hier gerne, es geht weniger darum, ob das jetzt dort wirklich stattgefunden hat oder eben wie einige Kilometer südlicher in der Nähe von Nazareth. Der Glaube macht den Unterschied. Und so kann auch dieser Ort im Libanon, das Kana im Libanon, unser Herz für die Botschaft Jesu öffnen. Wir hören die Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 1. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Jesus erwiderte ihr, »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Es sticht heraus aus dieser Bibelstelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 2 Vers 1 die Worte von Maria, wie sie sagt, was er euch sagt, das tut. Maria weist auf Jesus hin. Wenn wir dies ins Heute umsetzen, dann ist das ein klarer Verweis von Maria auf Jesus. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus uns sagt, das sollen wir tun. Und um dem nachzuspüren, sollen wir in der Bibel lesen. Sollen wir Jesus näher kennenlernen, mit ihm ins Gespräch kommen, ins Gebet gehen. Zeit in seiner Gegenwart verbringen, so dass wir seine Stimme auch hören können. Was er euch sagt, das tut. Und eines der wichtigen Sätze für uns heute ist auch, ganz am Schluss der Satz, danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Also, Jesus war nicht nur mit den 12 Jüngern unterwegs, er war auch mit seiner Mutter, mit Brüdern, mit vielen anderen Menschen unterwegs. Also da war eine ganze Gefolgschaft dabei. Das wird später noch eine große Rolle bei uns spielen heute auf der Reise, auf der spirituellen Reise durch den Süden des Libanons. Nicht weit von Kana liegt Tyre, etwa 10 Kilometer, und etwas nördlicher Sidon. Diese Orte werden gleich mehrmals im Neuen Testament genannt. Die erste Stelle, in der die beiden Orte genannt werden, ist aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 21. Dann begann er, den Städten, in denen er die meisten Machttaten getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Das sage ich euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als euch. Das ist ein Hinweis, dass in der Region, wo Jesus gelebt hat, Kapharnaum, Bethsaida, die Region um den See herum, Galiläa, ja übersetzt das Land der Ungläubigen, ja, dass die Leute, so wie wir es hier hören, wie Jesus es sagt, dass sie nicht wirklich umkehren, viele nicht umkehren, viele sind umgekehrt und Jesus gefolgt, aber eben auch viele nicht. Und dass er sagt, in anderen Städten hätte das eine andere Wirkung gehabt. Da wären die Menschen in Sack und Asche gegangen, so wie wir das hier lesen. Eine besondere Situation. Und Jesus macht sich jetzt auf den Weg und geht in diese Region, nach Tyrus und Sidon. Und wir dürfen gleich hören, was dort geschieht, wenn er dort ist mit seinen Jüngern, mit seiner Mutter, mit den Menschen, die mit ihm damals unterwegs waren. Zuvor hören wir ein weiteres Musikstück. Auf unserer heutigen Reise gehen wir mit Jesus Richtung Tyre und Sidon. Kapharnaum liegt am See Genezareth, somit unterhalb des Meeresspiegels. Wir sind über das Kana, über das kleine Dorf im Süden Libanons, auf dem Weg nach Tyre und Sidon. Beide Städte liegen am Mittelmeer und wenn man Richtung Osten blickt, sieht man das mächtige Gebirge des Libanon, das bis auf über 4000 Meter hinaufgeht. Dort hören wir, was geschehen ist, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21 und folgende. Jesus ging weg von dort und zog in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus einer Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Wir bleiben noch mit Jesus etwas in Tyrus und Sidon, diese beiden Städte am Mittelmeer im Süden des Libanon. Frau, dein Glaube ist groß. Was bedeutet das für uns heute? Die Frau hatte einen Glauben. Sie glaubte dem, was sie gehört und gesehen hat. Sie glaubte und sie glaubte diesem Jesus, von dem die Kunde vorausging, dass er Menschen heilen kann, dass er das Reich Gottes verkündet. Und dieser Glaube, der war groß bei ihr. Und deshalb ist dieses Wunder geschehen, dass ihre Tochter gesund geworden ist. Ein Ort, der hier nicht erwähnt ist, aber im Libanon große Verehrung findet, ist Magdush. Dieser Ort ist nicht weit weg von Sidon und liegt etwas landeinwärts. Hier, an diesem Ort, wird heute unsere liebe Frau von Mantara verehrt. Und diese Verehrung hat mit dem, was wir gerade gehört haben, zu tun. Was hat es mit diesem Ort auf sich? An diesem Ort außerhalb von Sidon, mit Blick über die Stadt und die anliegenden Dörfer, hat Maria nämlich gewartet. Wir haben das ja am Anfang gehört. Maria, die Jünger und viele andere waren mit Jesus unterwegs. Als jüdische Frau war es Maria und den anderen Frauen nicht erlaubt, in die heidnischen Städte Tyre und Sidon zu gehen. Sie hat ihren Sohn Jesus und die Jünger auf den Reisen zwar begleitet und vermutlich auch mit den anderen Frauen an der einen oder anderen Stelle eine Rast ohne die Jünger eingelegt, gewartet. Mantara, also unsere liebe Frau von Mantara, Mantara ist arabisch und heißt eben warten. Maria wird hier als die Wartende verehrt, unsere liebe wartende Frau. Die Verehrung des Ortes geht zurück auf die heilige Helena, Mutter von Kaiser Konstantin. Anfang des 4. Jahrhunderts bis ins 7. Jahrhundert war dies ein wichtiger Pilgerort. Nach der Zerstörung blieb der Ort fast 1000 Jahre im Verborgenen und wurde erst 1721 wieder entdeckt. Ein Hirtenjunge fand in der Höhle die von Kaiserin Helena gestiftete Ikone, die seither dort wieder verehrt wird. Viele Wunder geschehen an diesem Ort. Besonders erhört werden hier Frauen, die gerne ein Kind, erwarten würden. Und die Anliegen von Kindern, besonders von kranken Kindern, werden hier erhört. Bei meinem Besuch im Juli diesen Jahres habe ich zum ersten Mal diesen Ort besucht. Beeindruckt von der Höhle, der Grotte, in der Maria auf Jesus und die Jünger gewartet hat. Dort befindet sich auch heute noch das Gnadenbild, gestiftet von Kaiserin Helena. Aber ich war auch beeindruckt von einem begehbaren Turm. Dieser ist 28 Meter hoch, aus dem Jahre 1963 mit einer Marienstatue, die nochmals über 8 Meter groß ist und 6 Tonnen wiegt. Natürlich habe ich, weil es möglich ist, den Turm bestiegen. Die Aussicht auf Sidon bis hinunter nach Tyre ist beeindruckend von dort. Der Blick auf das Mittelmeer, etwas ganz Besonderes. Hier hat also Maria gewartet. Außerhalb der Grotte mit dem Gnadenbild ist eine Statue der Gottesmutter in einer sitzenden, wartenden Haltung. Darüber die Inschrift: Ich warte, meine Kinder. Die Inschrift ist in verschiedenen Sprachen. Maria die Wartende. Das hat mich getroffen, das hat mich beeindruckt und seither nicht mehr losgelassen. Ich selbst bin ein ungeduldiger Mensch in einer scheinbar rastlosen Zeit. Was bedeutet heute warten? Diese Frage habe ich mitgenommen aus diesem Wallfahrtsort. Gleichzeitig auf der Suche nach der Antwort. In mir wuchs der Rückblick auf das Leben Mariens. Als die Wartende, was heißt es, wenn Maria als die Wartende verehrt wird? Und so bin ich nochmals einige Stufen im Leben Mariens durchgegangen. Wie war das damals, als der Engel Maria verkündet hat, dass sie ein Kind erwarten wird und dass dies der Erlöser der Welt sein wird, dass sie ihm den Namen Jesus geben soll? Sie hat es nicht gleich hinausposaunt, ist vor die Türe gegangen und hat laut gerufen: Ein Engel hat mich besucht, ich bekomme den Erlöser der Welt. Nein, sie hat gewartet, bis Josef auch die Botschaft vernahm und bis sie gemeinsam diesen Weg gehen konnten. Das war ein gemeinsames Warten. Sie hat Elisabeth besucht, um Bestätigung zu bekommen. Und auch hier waren es nicht die Frauen, die miteinander gesprochen haben, sondern es war Johannes und Jesus, die sozusagen das Ganze in buchstäbliche Bewegung gebracht haben. Dann die Geburt. Maria hat gewartet, auch dort, gewartet, dass die Hirten gekommen sind, gewartet, dass die drei Könige zur Verehrung gekommen sind, gewartet in Bethlehem. Und sie ist gemeinsam mit Josef in den Tempel gegangen, um das Opfer zu bringen, so wie es üblich ist für den Erstgeborenen. Und auch da war Maria nicht frei heraus, sondern sie sind in aller Demut in den Tempel gegangen, um das zu tun, was vorgeschrieben ist. Und die Bestätigung ist von anderen gekommen. Wir wissen das, vom Simeon und von Hanna, die beide ihnen zugesagt haben, eine Bestätigung gegeben haben. Also auch hier nicht eine Aktion von Maria und Josef, sondern eher ein wartendes. Sie sind mit der Erwartung dorthin gegangen, das zu tun, was vorgeschrieben ist, und haben eine Antwort von Gott bekommen. Eine Antwort durch Simeon. Und dann die Flucht nach Ägypten. Das muss eine schmerzliche Zeit gewesen sein für Maria, den Erlöser der Welt, und dann flüchten zu müssen, in ein anderes Land sich verstecken zu müssen. Und gleichsam blicken wir auch auf die Jahre in Nazareth. Jesus wurde 30 Jahre alt, bevor er sein erstes Wunder getan hat in Kana. Also auch hier eine Zeit des Begleitens des Lebens von Jesus in einer sehr wartenden Haltung. auch bei der Hochzeit zu Kana. Da ist Maria zum ersten Mal nach vorne geprescht und hat sozusagen gesagt, du kannst ja was machen. Ja? Und er hat zu ihr gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber er hat dann natürlich auf seine Mutter eingehend das Wunder getan. Wasser zu Wein. Und auf den Reisen mit Jesus gemeinsam, wie oft hat da Maria mit den anderen Frauen vermutlich gewartet, dabei gewesen. Und dann gehen wir den Weg in Jerusalem. Sie stand am Kreuzweg, sie hat ihren Sohn gesehen, wie er das schwere Kreuz trägt. Sie stand unterm Kreuz gemeinsam mit Johannes und hier die Worte von Jesus zu Maria und zu Johannes. Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Auch hier hat Maria nicht gesagt, was soll das jetzt? Was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt mit mir? Auch da war sie die Wartende, diejenige, die da war im Warten. So wie sie es gemeinsam mit den anderen um Jesus herum gewohnt war. Und nach dem Tod Jesu hat sich dieses gemeinsame Warten fortgesetzt, hinter verschlossenen Türen gemeinsam mit den Jüngern, bis zum Pfingstereignis, das wissen wir. Maria also in enger Verbindung mit den Jüngern, in enger Verbindung mit den anderen Frauen. Ein Leben im Warten. Zurück zu der Statue. Maria, die Wartende. Die Haltung dieser Maria hat mich bewegt. Das hat mich zu den Gedanken, die wir eben gehört haben, bewegt. Das Nachdenken. Wie war das Leben von Maria? In der Statue ist sie dargestellt als nicht gelangweilt Wartende, sondern ein wirklich präsentes Warten. Warten mit einer Erwartung. Hier bringe ich das Warten in Verbindung mit Bewahren. Im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 19 lesen wir, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Das war kurz nach der Geburt von Jesus. Und diese Haltung von Maria hat sich fortgezogen durch das Leben ihres Sohnes. Was heißt das für uns heute? Von Maria lernen und Jesus nachfolgen. Wie viel können und sollen wir wartende und bewahrende Menschen sein? Warten heißt nicht gleich nichts tun. Bewahren heißt nicht gleich schweigen. Wie ist das für junge Menschen? Für junge Menschen ist doch Warten eine Herausforderung. Warten, wie der Lebensweg weitergeht. Warten, welche Berufung für mein Leben die richtige ist. Warten hat mit Vertrauen zu tun. Vertrauen auf das und auf den, der da kommt. Vertrauen auf Gott. Warten und Vertrauen. Und wie ist das für ältere Menschen? Für ältere Menschen ist das Warten nicht weniger eine Herausforderung wie für junge Menschen. So wird mit zunehmendem Alter das Leben doch mehr oder weniger eingeschränkt. Dadurch ergibt sich neue Zeit im Leben. Manche sehen dies als eine schwere Zeit. Mit dem Blick auf Maria, die Wartende, kann dieses Warten im Alter nochmals neu gefüllt werden. Dem Warten einen Ausdruck geben. Im Gebet Dasein ist eine Art des aktiven Wartens. Machen wir uns auf den Weg mit Maria, mit der lieben Frau der Wartenden. Wir hören jetzt nochmals ein Lied, um über das Gehörte auch nachzudenken und dass Sie sich selbst Ihre Gedanken machen können. Wie bin ich persönlich als Wartender, als Wartende? Bin ich ein Ungeduldiger? Habe ich das an Maria schon entdeckt, dass Maria zeitlebens eine Wartende war, aber eine aktive Wartende, nicht eine zurückgelehnte, gelangweilte Wartende. Und wie geht es mir mit den Situationen in meinem Leben, wo ich warten muss? Ganz banal, zum Beispiel beim Arzt auf einen Termin, auf einem Amt. Oder wenn ich warten muss im Stau auf der Autobahn. Wie gehe ich mit dieser Zeit um? Bin ich da für Gott? Bin ich da für Gott, so wie Maria im Warten da war für Jesus? Nehmen wir das mit hinein in das nächste Lied.
Ein Lied zur Mutter Gottes auf Arabisch, ein Lied aus dem Libanon. Und um den Libanon geht's auch in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Das Heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise der Süden des Libanon. Mein Kollege Diakon Michael Wielert aus Ravensburg war schon mehrmals im Libanon und hat heute davon berichtet, auch von seinen Eindrücken aus dem Land. Jetzt am Schluss haben wir besonders über den Wallfahrtsort gesprochen in Magdush. Unsere liebe Frau von Mantara, unsere liebe Frau vom Warten oder unsere liebe wartende Frau. Michael, du hast eben gesagt, dass dieser Ort 1000 Jahre fast unbekannt war, weil er irgendwie verschüttet, zerstört war und dass eine Ikone, ein Gnadenbild auch wiedergefunden wird. Was ist denn auf diesem Gnadenbild dargestellt?
Ja, also zunächst nochmals zum Ort. Es ist ein wirklich besonderer Ort. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, als ich dorthin gereist bin. Es war an einem Nachmittag. Wir sind von Beirut dorthin gefahren. Es ist ein Ort, der wirklich Ruhe ausstrahlt. Das mal als erstes. Dann ist dort diese Höhle. Und ja, im 7. Jahrhundert oder im 8. Jahrhundert, so muss man besser sagen, wurde diese Höhle verschüttet, natürlich kaputt gemacht, der Eingang verschüttet. Und erst 1721, so wie ich das am Anfang gesagt habe, hat ein Hirtenjunge etwas verloren und hat dadurch die Öffnung dieser Höhle gefunden und in dieser Höhle das Gnadenbild aus dem 4. Jahrhundert von Kaiserin Helena gefunden. Und dann ging das ziemlich schnell, dass man diese Höhle geöffnet hat, dass das zu einem Wallfahrtsort geworden ist und die Menschen seither dorthin pilgern und eben auch Wunder, viele Wunder geschehen. Seit dem 20. Jahrhundert erleben Pilgerorte im Heiligen Land, also auch im Süden vom Libanon, so einen Aufschwung. Deshalb auch praktisch in den 70er Jahren der Bau des Turms mit dieser mächtigen Marienstatue, die Richtung Mittelmeer blickt. Jetzt wurde dort auch eine Kirche gebaut, eine orthodoxe Kirche, die gerade mit Mosaiken innen verziert wird. Also das ist alles noch mittendrin am Entstehen. Es gibt dort aber auch natürlich eine Priestergemeinschaft, die vor Ort ist. Es finden Gottesdienste statt, Wallfahrten finden statt. Also da ist reges Leben. Das Besondere aber war einfach, also was dieser Ort und diese Höhle ausdrückt. Wer schon mal im Heiligen Land war, wer schon mal die Geburtsgrotte besucht hat oder auch die Milchgrotte in Bethlehem, so dürfen Sie sich das vorstellen. Ein aus hellem Stein Grotte, also wirklich ein Felsendach darüber, ein Eingang, ich würde wahrscheinlich sagen so maximal 3 bis 3,5 Meter Höhe. Heute sind dort Kirchenbänke drin, vorne ist ein Altar und eben ganz vorne auch das Gnadenbild, das aus dem 4. Jahrhundert ist und verehrt wird. Auf dem Gnadenbild ist Maria mit dem Jesuskind, so wie wir es von der normalen Ikonensprache aus der byzantinischen Zeit kennen. Und es ist aber nicht so sehr die Darstellung, sondern es ist so der ganze Ort, der zu einem spricht, also der auch so einlädt. Wir haben das als Reisegruppe, wir waren zu dritt unterwegs, wir haben das gemerkt, wie man dort einfach gerne da ist. Also dieses dass Maria dort war und gewartet hat, das hat auf uns alle so was hinterlassen. Und ich war zum ersten Mal wirklich konfrontiert und habe gedacht, also ich bin wirklich ein ungeduldiger Mensch. Wenn ich irgendwo sitze, dann lese ich oder dann schaue ich auf dem Handy nach. In unserer Zeit ist man ja durch vieles abgelenkt. Und plötzlich kommt man an diesen Ort, der eine solche Ruhe ausstrahlt und wird damit hineingenommen. Und zum ersten Mal wurde ich damit konfrontiert, darüber nachzudenken, Maria war eine Wartende. War eine Wartende, die auch heute noch auf uns wartet, egal an welchen Wallfahrtsort sie hingehen. Maria wartet dort auf uns. Also ob das jetzt Magdusch ist, man muss da nicht in den Libanon, man kann auch an andere Orte gehen, zum Beispiel nach Ruanda, zur Mutter des Wortes. Man kann überall hinreisen an die Wallfahrtsorte. Maria ist da, sie wartet auf uns. Und da auch die Überschrift, ich warte auf euch, meine Kinder. Also Maria drängt sich nicht auf. Das ist so was Besonderes. Sie hat sich nicht aufgedrängt im Leben von Jesus und hat gesagt, ich bin übrigens die Mutter hier, die Mama, die das Regiment führt. Nee, sie war da wirklich im Hintergrund, aber eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das Warten ist eine wichtige Rolle im Leben des Christen. Das dürfen wir mitnehmen. Und das ist nicht leicht. Das ist, glaube ich, wirklich etwas Schweres, weil das eben einem nicht leicht fällt, sozusagen, Gott, ich bin verfügbar, ich mach's wie Maria, ich bin da und warte. Und dann wird sich Gott uns offenbaren in unserem Leben. Dann wird sichtbar, welchen Plan er hat mit uns. Aber das braucht Zeit. Also manches Mal denke ich, puh, Gott kommt immer in letzter Minute, letzter Sekunde. Den Wink hätte ich jetzt auch früher bekommen können oder das hätte jetzt schneller gehen können. Aber es geschieht alles zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das hat Maria auf besondere Weise verstanden. Das hat sie auf besondere Weise gelebt. Und daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen und da dürfen wir uns an der Hand nehmen lassen von Maria. Maria der Wartenden.
Eine Mutter, die ihre Kinder erwartet. Ich habe eben gedacht, das ist eigentlich auch so etwas Typisches, was wir einüben in der Adventszeit, diese Erwartung des Herrn, aber nicht nur da, sondern das heißt ja auch bei jeder Messe immer, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Das verdrängen wir immer gerne so ein bisschen. Ist ganz gut, aber vielleicht jetzt noch nicht. Aber eigentlich ist das sowas, was die Christen ja auch geprägt hat mit diesem letzten Vers aus der Bibel, Maranatha, komm Herr Jesus, diese Erwartung auf den Herrn hin, aber auch ganz konkret im Alltag, im Wirken Gottes, in den kleinen, unscheinbaren Dingen vielleicht.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass das auch auf besondere Art und Weise von den Menschen im Libanon gelebt wird. Also im Libanon, das ist schon, die Spiritualität der Menschen dort ist sehr besonders, weil sie mit dem Land verbunden ist. Und es gibt auch einen Ort für die Menschen im Libanon, mit denen das verbunden ist. Das ist das Heilige Tal, in dem eben der heilige Scharbel geboren ist, aus dem aber auch zum Beispiel die heilige Marina kommt, die heilige Barbara. Das sind Heilige aus dem heiligen Tal. Und immer in der Begegnung mit Menschen aus dem Libanon merke ich, dass Glaube, Nationalität und der Ort, das Land der Libanon, nicht trennbar ist, dass das bei ihnen zusammengehört. Es hat in mir auch die Frage aufgeworfen, wo ist mein Ort? Also wo ist meine Identität als Christ? Und wenn man jemand aus dem Libanon fragen würde, dann wäre das ganz klar, das Land der Libanon und dann gibt's dann noch das Herz, wo sozusagen der Glaube ganz, ganz besonders seinen Ausdruck findet, das heilige Tal, das ist im Norden, am Mittelmeer ist Byblos und von dort geht es dann in das heilige Tal hinein, das hinaufgeht bis über 4000 Meter, wo dann die Zedernwälder sind. Und von dort kommen also die ganzen Heiligen aus dem Libanon, die auf besondere Art und Weise gelebt haben und bis heute wirken. Und das spüre ich bei den Menschen, dass die auch in der Musik, die wir jetzt gehört haben, das ist, ich hab noch nie jemand aus dem Buch singen sehen im Libanon, sondern das ist einfach drin, die können das. Im Gottesdienst, da singt der Priester vor, die Menschen singen nach. Also das ist so ein Hin und Her zwischeneinander. Und niemand hat ein Buch oder einen Zettel in der Hand. Ich stehe immer da und denke, ja, Liedanzeige oder so. Nee, das braucht man nicht. Man weiß, man singt sich gegenseitig zu und das ist was ganz, wie soll ich sagen, wo die Menschen sich zurücklehnen. Also, oder sich in den Glauben hineinlehnen, möchte ich sagen. Also, und das ist total beruhigend und verkürzt einem auch das Warten.
Wenn die alles auswendig mitsingen können, das heißt, dass die Christen im Libanon regelmäßig an der Liturgie teilnehmen, nicht wie bei uns, anno dazu mal noch 10%, jetzt noch durch Corinna noch weniger Prozent, die am Sonntag zur Heiligen Messe gehen. Ist das ja im Libanon anders?
Ja, also das empfinde ich so, dass die Menschen dort am Gottesdienst teilnehmen. Ich erlebe das auch bei vielen jungen Menschen, also gerade wenn man in Anaya beim Heiligen Schabel ist, da fahren viele junge Menschen mit ihrem Auto vor und gehen dort in den Gottesdienst. Und der Gottesdienst geht etwas länger wie bei uns. Da darf man aber auch eben wie in der orthodoxen Kirche auch mal rausgehen und wieder reingehen. Das ist jetzt nicht so streng, dass man da an seinem Platz die ganze Zeit sitzt. Aber ja, das ist ein mehr sich hineingeben in den Gottesdienst, also wo ich denke, ja, da dürfen wir wieder lernen. Also das war ja nicht immer bei uns so, sondern da dürfen wir wieder die Liebe zur Liturgie entwickeln und das Dasein im Gottesdienst.
Etwas länger, das heißt 2-3 Stunden oder wie?
Ja, nicht ganz so lang. 1,5-2 Stunden ist die maronitische Liturgie. Ja.
Also eintreten so in die Gegenwart Gottes.
Eintreten in die Gegenwart Gottes als Wartende.
Genau, so wie dieser Wallfahrtsort hieß. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch nachhören in der Mediathek von Radio Horeb, Sendereihe Spiritualität. Werden Sie die bald finden, www.horeb.org. Sie können natürlich wie immer auch eine CD bestellen, wenn Ihnen das lieber ist. Dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120, müssen Sie dann wählen. Sie können Fotos auch sehen von diesem Wallfahrtsort, Fotos, die Michael Wielert gemacht hat bei seiner letzten Reise. Auf der Startseite, wenn Sie da draufgehen, dann werden Sie Bilder dazu finden. Und Michael Wielert, Diakon Michael Wielert, hat auch ein Gebet geschrieben zu diesem Wallfahrtsort. Maria, die unsere liebe wartende Frau, das wollen wir am Ende dieser Sendung beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere liebe Frau von Mantara, unsere liebe wartende Frau, nimm uns an die Hand, nimm uns an der Hand in der Zeit des Wartens. Lass uns durch dich den Sinn des Wartens erkennen. Sei du jetzt bei allen, die auf etwas warten, ganz besonders die Frauen, die ein Kind erwarten oder die bisher noch kein Kind bekommen haben. Sei du jetzt bei allen Kindern, die auf etwas warten, auf dass wir die Zeit des Wartens nutzen und lernen zu vertrauen auf das, was kommt und auf den, der mitten unter uns ist und wiederkommen wird. Unsere liebe Frau von Mantara, die auf uns wartet, nimm uns an die Hand und zeig uns den Weg zu Jesus, deinem Sohn. Und so segne sie auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Mantara, unserer lieben wartenden Frau, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Michael, für diesen Einblick, diese Pilgerreise ins Heilige Land, in den Süden des Libanons. Danke, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.